Wem geht das auch so, wenn ihr hört, wie gut das Lobpreisteam Musik macht und es kommt dann noch ein Lied, das ihr richtig gerne mögt, dann wollt ihr gerade so anfangen mitzusingen und dann denkt ihr, ah, Corona, ich darf nicht singen. Das ging mir heute so bei dem ersten Lied, das mag ich nämlich sehr gerne. Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich weiß nicht, wie viele mich heute Morgen mit dem Wortlaut begrüßt haben, ah, du bist ja heute pünktlich, heute hast du den Weg gefunden. So, ja, genau, das wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Aber gut, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, das erste Mal für 2021. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der erste Monat ist schon fast wieder vorbei. Ich habe heute gedacht, was, das kann doch nicht sein, morgen ist schon der 1. Februar. Naja. Es ist doch so. Ja, ich möchte euch zu Beginn der Predigt ein Bild zeigen. Wenn die Technik das hier anwerfen kann, wäre das super. Genau. Ja, wunderbar. Wenn ihr dieses Bild seht, was ist das erste Wort, das euch in den Sinn kommt? Dürft einfach mal reinrufen. Freundschaft. Mhm. Ja, stimmt. Brüder. Mhm.
Frieden.
Mhm. Frieden.
Wohlbefinden.
Wohlbefinden. Ja.
Gemeinsam.
Gemeinsam. Mhm. Ja, das trifft es alles sehr gut. Das erste Wort, an das ich gedacht habe, als ich dieses Bild sah, war auch Freundschaft. Und wenn ich eine Predigt am Vorbereiten bin und nicht so genau weiß, wie ich anfangen soll, dann gucke ich immer, was Wikipedia zu diesem Wort oder zu dem Titel sagt, den ich gewählt habe. Und auf Wikipedia steht, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. In dieser Predigt wird es auch um Freundschaft gehen, und zwar um Freundschaft mit Gott. Und für den einen mag das vielleicht so ganz normal klingen, klar, Gott ist mein bester Freund. Für den anderen hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Ja, kann man überhaupt mit Gott befreundet sein? Gott ist so weit weg, den sieht man nicht, den kann man nicht anfassen. Und für den dritten hat dieser Titel vielleicht sogar was Sehnsuchtsvolles. Vielleicht wünschst du dir, Gott als Freund zu erleben, aber erlebst ihn eigentlich nur so als strengen Vater, gar nicht als jemand, der dich mag, der es gut mit dir meint und der dich versteht. Ich habe dafür gebetet und ich hoffe, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir Gott immer mehr als unseren Freund kennenlernen, als unseren besten Freund, der uns wirklich mag und der uns versteht. In der Bibel lesen wir von vielen Menschen, die eine freundschaftliche Beziehung zu Gott hatten. Aber es gibt tatsächlich nur einen einzigen Menschen, der explizit Freund Gottes genannt wird. Wisst ihr, wer das war? Abraham, genau. Über Mose wird gesagt, Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, das stimmt. Aber nur über Abraham wird wirklich gesagt, dass er ein Freund Gottes war. Wir lesen das einmal in Jesaja, da sagt Gott selbst, dass Abraham sein Freund ist. Und auch noch an zwei anderen Stellen in der Bibel wird er so genannt. Als ich diese Stellen gelesen habe und mich auf die Predigt vorbereitet habe und ich dann wirklich gemerkt habe, ja, es gibt nur diesen einen, der so genannt wird, habe ich mich gefragt, warum? Warum gerade Abraham? Und ich glaube, dass die Bibel uns einen entscheidenden Hinweis auf die Beantwortung dieser Frage gibt. Und bevor wir uns das zusammen anschauen, wollte ich euch mal fragen, ihr müsst nichts sagen, einfach nur mal so für euch überlegen. Überlegt einfach mal ein paar Dinge, die für euch ganz elementar sind für eine Freundschaft, wo ihr sagen würdet, ohne das geht eine Freundschaft gar nicht. Überlegt einfach mal kurz. Mhm.
Vertrauen.
Könnt einfach mal so für euch kurz überlegen. Kein Problem. Ja, es wäre interessant zu wissen, was ihr euch jetzt alle gedacht habt. Ich sage euch mal eine Sache, die für mich total wichtig ist in einer Freundschaft, nämlich Verständnis, ein gegenseitiges Verstehen. Wie schön ist das, wenn man weiß, es gibt Menschen, die einen wirklich verstehen können, gerade wenn es einem nicht gut geht. Kennt ihr so Leute, die, wenn man sie fragt, na, wie geht's dir, eigentlich immer sagen, ja, soweit, ganz gut, ja, so ein Mensch bin ich. Ich bin nicht unbedingt dafür bekannt, dass ich mein Herz auf den Lippen trage. Mir fällt es eher schwer, mich Menschen gegenüber wirklich zu öffnen. Und was mir dabei hilft, ist, wenn ich weiß, diese Person versteht mich, die versteht, wie ich fühle, wie ich denke, warum ich so handle, wie ich es tue. Und ich habe das auch schon immer wieder erlebt, dass Menschen, die durch dasselbe Leid gegangen sind, die denselben Schmerz gefühlt haben, dass die oftmals, direkt wenn sie sich begegnen, ohne sich gut zu kennen, dass sie oftmals so eine Connection haben, so eine Verbindung miteinander haben, weil die einfach einander verstehen können. Gerade in ihrem Schmerz. Geteilter Schmerz, gemeinsame Erlebnisse schaffen eine echte Vertrauensbeziehung und schaffen eine enge Freundschaft. Ich bin jetzt seit fast 8 Monaten mit dem wahrscheinlich wundervollsten Mann der Welt zusammen. Und ich merke das so, mir ist das so aufgefallen in den letzten Monaten, wenn wir über irgendwas reden, vielleicht manchmal gerade eher so über spannungsgeladenere Sachen, dann fragen wir manchmal so einander, ja, aber kannst du das verstehen, was ich denke und was ich dazu sage? Und wenn der andere dann sagt, ja, ich verstehe das, ich stimme zwar nicht, vielleicht nicht mit überein, aber ich kann das trotzdem verstehen, dann ist das schon die halbe Miete. Dann fühlt sich das einfach schon gut an. Ich möchte gern den Bibeltext für diese Predigt vorlesen. Das ist ein etwas längerer Text. Der steht in 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. In dieser Geschichte geht es um Abraham. Und ihr könnt gerne, wenn euch das hilft, auch die Augen schließen und euch einfach mal in Abraham hineinversetzen. So, was hat der gedacht in der Situation? Was hat der gefühlt? Was hat der geschmeckt? Was hat der gerochen? Ja, dann wird es ein bisschen lebendiger. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Wow, was für eine krasse Geschichte. So oft schon gehört und nichts verstanden. Also jedenfalls ging das mir so, bis noch vor kurzem. Ich kenne die Geschichte gefühlt schon immer, also schon aus dem Kindergottesdienst. Aber so richtig verstanden oder jedenfalls ein Stück tiefer verstanden, habe ich sie erst vor ein paar Monaten. Und seitdem ist es sogar eine meiner Lieblingsgeschichten geworden. Noch kurz, um das richtig einordnen zu können. Ich bin mir sicher, dass Gott an keiner anderen Stelle und zu keinem anderen Zeitpunkt von einem Menschen verlangt hat, sein Kind zu opfern und das auch nicht tun wird. Das war eine absolute Ausnahmesituation, um etwas Wichtiges deutlich zu machen. Wir lesen das immer wieder im Alten Testament, dass die Völker um Israel herum ihren Götzen Kinder geopfert haben. Und Gott hat immer zu seinem Volk gesagt: Ihr dürft so etwas nicht machen, das ist mir ein Gräuel. Und jetzt endlich wird Isaak auch nicht geopfert. Aber warum fordert Gott Abraham dazu auf, den Sohn, auf den er schon so lange gewartet hat, zu opfern? In dieser Geschichte, ist euch bestimmt aufgefallen, wird dreimal über Isaak gesagt, dass er der einzige Sohn Abrahams ist. Und einmal wird er gesagt, dass er der Sohn ist, den Abraham liebt. Wisst ihr, über wen genau das Gleiche gesagt wird im Neuen Testament mit genau demselben Wortlaut? Jesus, genau. Jesus ist immer die richtige Antwort. Ihr kennt bestimmt den vielleicht bekanntesten Bibelvers aus der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Da steht: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kurz nachdem Jesus getauft wurde, lesen wir, dass eine Stimme aus dem Himmel kam und zu ihm sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus war, so wie Isaak, der einzige und geliebte Sohn des Vaters. Was muss das für ein großer Schmerz für einen Vater sein, sein einziges ungeliebtes Kind zu opfern? Vielleicht, wenn ihr euch vorhin in die Rolle von Abraham versetzt habt, vielleicht habt ihr ein Stück von diesem Schmerz gespürt. Und Abraham war tatsächlich bereit dazu, aus Gehorsam, aus Furcht gegenüber Gott. Und Gott war bereit dazu, aus Liebe zu uns. Abraham, ein Mensch, der in gewisser Weise den Schmerz Gottes nachempfinden konnte. Ein Mensch, der Gott in diesem Punkt verstehen konnte. Ein wahrer Freund Gottes. Ich persönlich glaube, dass Gott Abraham darum gebeten hat, bereit zu sein, ihm seinen Sohn zu opfern, damit Abraham diesen Schmerz, den Gott empfunden hat, als er Jesus geopfert hat, ein Stück weit nachempfinden kann, weil das Freundschaft ausmacht, einander zu verstehen und vor allem auch Schmerz miteinander zu teilen. Das war eine von den drei Parallelen, die ich mir gerne mit euch anschauen möchte. Ich habe so drei Parallelen ausfindig gemacht, es gibt bestimmt noch mehr zwischen dieser Geschichte und Jesus bzw. seinem Tod am Kreuz. Ja, wir schauen uns die zweite Parallele an. In Vers 6 heißt es: Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Isaak muss das Holz, auf dem er geopfert werden soll, selber auf den Berg hinauftragen. Und auch Jesus hat das Kreuz, an dem er gestorben ist, für unsere Schuld selber auf den Hügel hinaufgetragen. Und das Kreuz erinnert uns heute an Sündenvergebung und daran, dass Jesus uns von unserer Schuld erlöst hat. Und ich finde, das ist ein absolut verrückter Gedanke. Ich glaube, wir haben uns manchmal schon so daran gewöhnt, ja, Jesus ist für uns gestorben. Aber eigentlich ist es total verrückt, dieser Gedanke. Der Schöpfer des Universums, der Allmächtige, der Heilige, wird Mensch und stirbt an unserer Stelle. Er tut das, damit wir Kinder Gottes werden können, damit wir nicht länger Feinde, sondern dass wir Freunde Gottes sein können. Die dritte und letzte Parallele finden wir in den Versen 7 und 8. Isaak sagt da zu seinem Vater: Siehe, hier sind Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Ich glaube, diesen Satz von Abraham kann man auch prophetisch auf Jesus hindeuten. Im Johannesevangelium sagt Johannes der Täufer über Jesus, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Gott sorgt in Jesus für ein Lamm, für ein Opferlamm. Im ersten Petrusbrief, da lesen wir: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Gott war es so wichtig, uns zu erlösen, wieder in Beziehung mit uns zu treten und wieder Freundschaft zu ihm zu ermöglichen, dass er seinen Sohn geopfert hat. Und Gott tut letztendlich das, worum er seinen Freund Abraham, was er von seinem Freund Abraham nicht verlangt. Er opfert wirklich seinen Sohn. Er macht keinen Rückzieher und er lässt auch niemand anderen an Jesu Stelle sterben. Was ist das für ein Gott? Sowas finden wir in keiner anderen Religion. In den meisten Religionen geht es einfach darum, was können wir vor Gott tun, damit wir gerecht sind, damit er uns nicht bestraft. Und im Christentum geht es in erster Linie darum, was hat Gott für uns getan, um den Weg zu ihm frei zu machen. In 1. Mose, da lesen wir noch über Abraham, dass Gott ihn sogar besuchte. Und nachdem Gott wieder von ihm weggegangen ist, sagt Gott bei sich selbst: Soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Wir merken hier, dass Gott sich Abraham mitteilen möchte. So wie ein Freund, wenn er etwas Wichtiges vorhat, sich auch seinem Freund mitteilen will. Und Gott will sich auch dir und mir mitteilen. Ich werde noch ein paar Verse vorlesen, in denen Jesus über Freundschaft redet. Im Johannesevangelium, da sagt Jesus: Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als dir, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Jesus nennt seine Jünger nicht Sklaven, sondern Freunde. Und Jesus nennt dich nicht seinen Sklaven, sondern seinen Freund. Ich finde, das ist so ein großes Privileg, dass der liebevollste, stärkste, rücksichtsvollste Mensch, die rücksichtsvollste Person in diesem Universum, mein bester Freund sein will. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freund? Der Sklave tut das, was sein Herr ihm aufträgt, weil er muss. Er hat keine andere Wahl und wenn er es nicht macht, kriegt er vielleicht auch Schläge. Ein Freund tut das, was sein Freund sich wünscht, weil er ihn mag, weil er ihm einfach Gutes tun will. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum halte ich Gottes Gebote? Warum gehe ich in die Gemeinde? Warum arbeite ich mit in der Gemeinde? Und ich weiß, ich möchte das immer mehr aus Liebe zu Jesus tun, weil Jesus einfach mein Freund ist. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von Matthias Hoffmann. Das ist ein Pastor, der in Deutschland mehrere Gemeinden gegründet hat. Und dieses Buch hieß Freundschaft mit Abba Vater. Und der Matthias Hoffmann ist persönlich durch sehr viel Leid auch gegangen, durch sehr viel Zerbruch. Und dann hat er währenddessen und danach einige Bücher geschrieben über das Vaterherz Gottes und auch einige Predigten dazu gehalten. Eine Predigt habe ich mir angeschaut und da erzählt er von einer sehr interessanten Begebenheit, die in Argentinien passiert ist, als er dort in einem Gottesdienst war. Und weil ich das nicht so gut erzählen kann wie er selbst, schauen wir uns einen kurzen Ausschnitt an aus seiner Predigt. Der geht etwa 3 Minuten. Also ich glaube, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du bist eine Freundin Gottes, dann würde ich mich sehr geehrt fühlen. Ich glaube, dass Gott sich wirklich wünscht, dass wir ihn kennen, dass wir ihn so gut kennen wie unseren besten Freund, unsere beste Freundin. In meinem Lieblingsbibelvers, in Johannes 17, Vers 3, da heißt es: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben und auch Leben in Fülle hier auf der Erde bedeutet, Gott wirklich zu kennen, mit Gott befreundet zu sein, sein Herz verstehen, so wie Abraham. Ja, wie geht es jetzt ganz praktisch, mit Gott befreundet zu sein? Ich denke, der erste Schritt ist auf jeden Fall immer, Jesus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen, ein Kind Gottes zu werden. Und dann will die Freundschaft mit Gott immer wieder gepflegt und vertieft werden. Meine beste Freundin ist vor circa 2 Jahren nach Siegen gezogen, um da zu studieren. Und wir haben uns überlegt, damit unsere Freundschaft sich nicht verläuft, telefonieren wir immer einmal die Woche. Und dadurch habe ich so gemerkt, Freundschaft braucht was Regelmäßiges. Eine Freundschaft stirbt und verläuft sich irgendwann, wenn man nicht Kraft und Zeit darin investiert. Und ich glaube, mit der Freundschaft mit Gott funktioniert es genauso. Ich merke, wenn ich mir Zeit nehme, um Bibel zu lesen, um zu beten, um einfach ruhig zu werden vor Gott, dann lerne ich ihn immer besser kennen und dann vertieft sich meine Freundschaft zu ihm. Und vielleicht hast du einen anderen Zugang zu Gott, vielleicht hilft es dir besonders, viel Lobpreislieder zu hören oder selber zu singen, vielleicht machst du auch gerne Gebetsspaziergänge. Jeder hat da so seinen eigenen Zugang und ich ermutige dich, einfach deinen Zugang herauszufinden und zu vertiefen. Ich glaube, der beste Weg ist, wenn wir Gott verstehen wollen, wie er zum Beispiel über vernachlässigte Kinder denkt und fühlt, ist sich um genau solche Menschen zu kümmern. Wenn wir Gottes Herz, das für Witwen und Waisen, für einsame Menschen schlägt, mehr verstehen wollen, können wir einfach solche Menschen besuchen, mit solchen Menschen in Kontakt kommen und dann werden wir immer mehr verstehen, wie Gott über sie fühlt und denkt. Und letztendlich wird es unsere Freundschaft zu ihm auch vertiefen. So, wir kommen langsam zum vielleicht lang ersehnten Schluss der Predigt. Noch ein Vers aus Psalm 18. Da sagt der Psalmist zu Gott: Denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Für mich hört sich das so an wie: Mit meinem Gott kann ich Pferde stehlen gehen, mit ihm ist alles möglich. Und ich finde, es ist ein total großes Privileg, mit diesem Freund durch alle Höhen und Tiefen zu gehen. So ein Privileg, dass dieser Freund mich mein Leben lang begleitet, bis ich ihn irgendwann von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Gedicht vorlesen. Es ist ein sehr altes Gedicht, deswegen hört sich die Sprache auch sehr alt an, aber der Inhalt ist richtig, richtig schön. Das heißt: Zu meines Heilands Füßen. Zu meines Heilands Füßen lag ich in bitterem Schmerz. Es wollte vor Weh zerfließen mein reuevolles Herz. Da hat er mich erblicket, hat sich nicht abgewandt, hat mich ans Herz gedrücket, er hat mich Freund genannt. Sein Freund, es schallet dies Wort in meiner Brust. Sein Freund, es wallet mein Herz in sel'ger Lust. Er, der in Todesnächten die Hölle überwand, der Held zu Gottes Rechten, er hat mich Freund genannt. O Freund, der mich geliebet, nimm ganz mein Herze hin. Je mehr es dir sich gibet, je größer sein Gewinn. Und gilt's auch mit dir leiden, in diesem Freundschaftsstand, mein Herr, ich tu's mit Freuden, weil du mich Freund genannt. Du wählest meine Wege, du führst mich Schritt für Schritt. Und gibt's auch dunkle Stege, wohl mir, mein Freund geht mit. So wall ich ganz im Frieden durch dieses Pilgerland. Es mangelt nicht Zeniden dem, den du Freund genannt. Und wenn du kommst zurücke in hoher Majestät, wenn vor dem Flammenblicke die sichere Welt vergeht, dann schlägt die selige Stunde, die mich dir ganz vereint. Ich jauchz mit frohem Munde, der König ist mein Freund. Amen.